Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum heutigen Stadttalk mit der Regierungsrätin und Bildungsdirektorin Regina Näppli. Herzlich willkommen, dass Sie da zu Winterthur sind. In der Öffentlichkeit wird sie als korrekt, überlegt, eher ein bisschen zurückhaltend wahrgenommen, häufig. Mitarbeiter bezeichnet sie als Chefin, die auch sehr gern lacht. Sie ist Mami von zwei erwachsenen Kindern, sozialdemokratische Politikerin, von Haus auf Juristin, ist mal Stellvertreterin vom Ombudsmann gewesen, aber jetzt ist sie Bildungsdirektorin und damit Chefin von mehr als 10'000 Lehrerinnen und Lehrern. In ihre Schulen gehen über 100'000 Schüler. Sie ist zuständig für Berufsschulen und Hochschulen im Kanton Zürich und damit für nochmal gegen 100'000 Lehrlinge und Studierende. Seit 10 Jahren ist sie Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich und als solches zuständig für ein weites Feld, wo eigentlich auch ein ernstes Feld ist, aber hoffentlich auch zwischendurch Freude macht und Spass macht. Frau Äppli, mich nimmt Wunder, sind Sie im Herzen eigentlich eine Spielernatur?
Das ist eine schwierige Frage zum Beantworten. Also ich spiele gern und ich komme dann manchmal auch ein bisschen ins Feuer beim Spielen. Aber wenn man jetzt so ein bisschen sagen, spielen und gamble auf der anderen Seite, dann bin ich sicher in einer Spielernatur als eine Gamblernatur. Also ins Casino zieht es mich nicht so speziell.
Ich habe gehört, es gibt ein Computerspiel, wo man so muss mit dem Haifisch andere Fischchen jagen und Quallen jagen und Menschen jagen. Das spielen Sie sehr gern. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich mache so Sachen gern und das tut mich auch jetzt. Ich habe wieder eine Sudoku-Phase und dann. Es gibt immer so verschiedene Phasen, wo ich Spiele mache. Und im letzten Wahlkampf, vielleicht hat es auch mit dem Wahlkampf zu tun gehabt, bin ich eben gerne auf Jagd gegangen. Wenn ich eben keine politischen Gegner konnte, erlegen, dann wenigstens Haifisch und andere Meergetiere. Aber ich spiele in dem Sinne gerne, aber auch mit Karten und mit der Familie.
Finden Sie viel Zeit zum Spielen neben Ihrem Job?
Ja, also eben so ein bisschen die Computergames, die kann ich auch machen, wenn ich mit dem Bus oder mit dem Tram heimfahre. Oder manchmal bevor ich ins Bett gehe. Das macht man ja so ein bisschen für sich selber. Das mache ich eigentlich jeden Tag, ja. Aber eben für ein Jass oder für ein anderes grösseres Kartenspiel, das ist mehr auf die Ferien.
Beschränkt, ja. Jetzt sind Sie, wie gesagt, seit 10 Jahren Bildungsdirektorin. Wenn wir nochmal zurückgehen in Ihre Schulzeit, Frau Weppli, hätten Sie sich damals träumen lassen, dass Sie jemals an der Spitze der Bildung im Kanton Zürich würden stehen?
Nein, das habe ich mir hier nicht träumen lassen. Ich denke es manchmal vor allem, wenn ich an die Universität gehe und dort steige darauf und wo ich eben als junge Studentin immer in Hörsäle und an Vorlesungen gegangen bin. Und dann denke ich, ja, jetzt bin ich Präsidentin vom Unirat und es ist doch ein langer und ein weiter Weg gewesen. Ich habe mir das nicht vorgestellt, aber ich fühle mich vertraut mit den Bildungsinstitutionen im Kanton Zürich. Und von dem her, und auch der öffentliche Bereich ist mir sehr vertraut und so gesehen fühle ich mich eigentlich sehr zuhause mit diesen Institutionen.
Sie sind nicht Lehrerin geworden, sondern Juristin. Hat Sie Lehrer nicht gereizt?
Nein. Meine pädagogische Ader ist sehr beschränkt. Das finden auch meine Kinder. Aber ich finde, Bildung hat einfach ganz einen wichtigen, grossen Stellenwert. Und wenn man sich für die jungen Menschen einsetzen kann, dann ist das zukunftsgerichtet. Und ich versuche das auch immer wieder den Lehrerinnen und Lehrern zu sagen. Das ist ein Privileg, so eine sinnhafte Arbeit zu haben, etwas zu machen für die nächste Generation. Und das begeistert mich auch heute noch. Aber ich bin gleichzeitig froh, muss ich es nicht direkt machen, sondern kann ich schauen, dass die Schule auch funktioniert und dass eben die Weitergabe von Wissen und die das Aufwachsen der Kinder und kennenlernen und das Selbstbewusstsein, das sie sollen entwickeln, miterleben. Also mein Vater war ja Lehrer.
An der Kantonsschule Zürich-Oberland.
Ja, seine erste Stelle hat er da an der Kantonsschule Reichenberg zu Winterthur gehabt. Ich bin ja auch zu Winterthur auf die Welt gekommen. Die ersten 4 Jahre habe ich zu Winterthur gelebt. Und er war Physiker und Physiklehrer gewesen, und Mathematik hat er auch noch gegeben. Und er hat immer gefunden, Regierung, also das mit diesen Parlamentsmandaten, das sagt doch eigentlich nichts. Er war selber auch noch Gemeindepräsident und ich sollte unbedingt auch eine Exekutivfunktion hinnehmen, das sei viel interessanter und ich muss ihm im Nachhinein auch Recht geben. Ich finde das gut oder es entspricht mir mehr und von dem her hat er mir aber gesagt, als ich dann die Bildungsdirektion übernommen habe, hat er gesagt, du musst einfach wissen, es ist nicht so einfach mit den Lehrern.
Und stimmt das?
Und ja, zweifellos stimmt das. Aber man muss einfach auch sehen, ich glaube, die Lehrer und Lehrerinnen haben im Kanton Zürich auch eine Verbandsmacht, wie keine andere Berufsgruppe. Also sie sind sehr eine starke Berufsgruppe und eigentlich habe ich ein gutes Verhältnis auch zu den Verbänden, aber manchmal muss ich auch mir selber eine Meinung bilden an der Front und dann sehe ich manchmal, was die Verbände sagen, ist vielleicht auch ein bisschen ihre eigene Politik und gar nicht unbedingt immer nur das Hauptanliegen von denen, die an der Front arbeiten.
Auf ihr Verhältnis zu den Lehrern werde ich dann später schon einmal noch in die Neue
reingehen. Ja.
Mich nimmt es aber Wunder, warum haben Sie den Weg eingeschlagen, den Sie eingeschlagen haben? Warum sind Sie Juristin geworden?
Mich hat früher schon immer interessiert, was ist eine Gesellschaft und was hebt eine Gesellschaft zusammen? Was sind Werte, was sind öffentliche Werte oder inwiefern unterscheidet sich die eine Gesellschaft von einer anderen und irgendwie das magische Wort Willensnation, das habe ich eigentlich lange nicht so recht verstanden und warum die Schweiz eine Willensnation ist. Und letztlich ist mir das wirklich dann auch, als ich Nationalrätin war, ist mir das sehr viel bewusster geworden, auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Landesteilen. Und ich habe mit einer Kollegin aus dem Weltschland zusammen ein Wöhnchen gehabt und dann haben wir immer eine Woche haben wir einmal Nachrichten aus der Deutschschweiz gehört am Morgen und eine Woche aus der Weltschweiz. Und dort ist mir, ich hatte damals das Gefühl, die reden von ganz anderen Sachen, als was ich erlebt habe. Mhm. Und die unterschiedliche Kultur, oder auch wenn man über Bücher oder Literatur geredet hat, habe ich einmal schon gesehen, das sind wirklich Welten. Und wenn man das zusammenheben will, dann muss man für den Zusammenhalt besorgt sein. Ich war auch während der Mittelschule mal ein Jahr zu Amerika gewesen, als Austauschschülerin. Und auch dort hat mich das wirklich sehr interessiert. Also, was sind ihre gesellschaftlichen Bruchstellen und was braucht es, dass man auch den öffentlichen Frieden kann herstellen kann, dass eine Gesellschaft kann gut funktionieren kann. Demokratie und eben Zusammenhalt. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas, wo man halt als Juristin nachher auch vertieft und sieht, was Grundlagen sind davon. Und für mich sind wirklich Demokratie und Rechtsstaat siamesische Zwillinge, die zwingend zusammengehören. Und eigentlich ist das nicht mehr in den Hintergrund treten, sondern es ist immer stärker geworden im Laufe der Jahre oder von der Änderung auch von der Zeit.
Aus dem heraus höre ich, dass Sie eigentlich vor allem haben wollen, Politikerin werden schon. Nicht nur Juristin, also die Politik war für Sie schon damals wichtig.
Ja, ich habe das nicht so bewusst erlebt, aber ich habe dann während meinem Studium bin ich in einer studentenpolitischen Gruppierung gewesen, und die hat mich auch geprägt, also, und hat sich auch Zeit genommen, zum gesellschaftspolitische Fragestellungen zu diskutieren. Und das war auch sehr eine lebige Zeit, gewesen, so Anfang 70er Jahre natürlich.
Sie haben in einer WG im Volkshaus haben Sie gelebt?
Habe ich auch mal. Das war aber Ende 70er Jahre. Okay. Gewesen, ja. Aber ja, ich habe lange Jahre in Wohngemeinschaften gelebt und man hat sich um politische Fragen haben immer interessiert.
Ihr Elternhaus war aber eher bürgerlich geprägt. Gewesen. Stimmt das?
Ja, mein Vater war Mitglied von der FDP und als FDP-Gemeindepräsident auch tätig.
Und hat ihm keine Mühe gemacht, dass die Tochter dann nach links abdriftet ist?
Ja, eine Zeit lang hat schon, sind etwa ein bisschen Fetzen geflogen, aber man hat mit der Zeit hat er dann, haben wir uns gegenseitig ein bisschen Richtung Altersmilde entwickelt.
Also er ist mehr Richtung links und
ja,
sie mehr
er ist wirklich milder geworden aufs Alter und ich auch.
Wie drückt sich das aus?
Ich glaube schon, dass ich auch noch viele liberale Seiten habe in mir. Und ich finde, man soll wirklich auch die Leute stärken in dem, was sie selber wollen und können machen. Ich finde, das ist sogar auch ein Teil von der Aufgabe von Bildung. Also das
Eigenverantwortung?
Ja, das Wort Eigenverantwortung, da habe ich eine ambivalente Haltung dazu. Ich sage einfach lieber Verantwortung übernehmen. Also es ist einfach ein bisschen geprägt vom politischen Diskurs. Alles hat man seine Eigenverantwortung. So sehe ich das nicht. Ich finde, es ist eine gegenseitige Verantwortung von der Gesellschaft, aber auch vom Individuum. Also ich wollte damit sagen, es gibt auch eine öffentliche Verantwortung fürs Funktionieren von der Gesellschaft. Und da müssen aber auch eben Mitglieder von der Gesellschaft ihren Beitrag leisten dran.
Also nicht ein reiner Sozialstaat, der alles trägt, sondern das Individuum muss mittragen.
Ja.
Vor 10 Jahren die Wahl in den Regierungsrat. Haben Sie wollen Bildungsdirektorin werden?
Nein, ich habe gewusst, das ist müßig, sich zu überlegen, was man jetzt am allerliebsten will, weil ich habe ja gesehen, die Positionen sind bereits besetzt und normalerweise werden ja die wieder kandidieren, auch wieder gewählt. Und so gesehen habe ich mich innerlich auf jede Direktion positiv einstellen. Mich hat mal jemand gefragt, welche Direktion dass ich am wenigsten gerne hätte wollen übernehmen. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen Sie mir eine Auszeit geben, dann muss ich mir das überlegen, weil so denkt man irgendwie gar nicht.
Was ist die Antwort?
Ich habe gesagt, ich hätte am wenigsten gerne eine Gesundheitsdirektion übernehmen. Und zwar, weil ich das einfach so ein schwieriges Feld finde mit all diesen starken Akteuren. Einerseits eben, weil der Bund ganz eine wichtige Rolle spielt, die Bundespolitik aber sehr stark geprägt ist von den Krankenkassenverbänden, von den Ärzteverbänden und die Politik sich sehr immer ein bisschen in dem Feld zwischen diesen Interessen bewegt und in den Kantonen dann vieles einfach muss nachvollzogen werden und andererseits eben sich die Medizin ja auch immer weiterentwickelt und der Umgang eben auch mit der Kostenentwicklung und all diesen Fragen, die ich gefunden habe, das gibt schon einen sehr eingeschränkten Handlungsspielraum, den man dann noch selber prägen kann.
Und dann ist es zu der Ämterverteilung gekommen, Direktionsverteilung. Nochmal, haben Sie innerlich gejubelt, wo sie die Bildungsdirektion übernommen haben, dann haben sie gesagt, ja, jetzt beisse ich halt in den Sauröpfel und schlage mich mit den Lehrern umeinander.
Nein, ich habe innerlich habe ich mich sehr positiv gestellt zur Bildung. Sehr positiv, bis ich dann gewusst habe, was ich für ein Sparprogramm übernehmen muss. Und dann habe ich es ein bisschen weniger lustig gefunden, weil eben natürlich dann auch die mächtigen Akteure mir das Leben sehr schwer gemacht haben in der ersten Zeit. Und das hat auch sehr lange Nachwirkungen gehabt. Also ich habe mit dem Sanierungsprogramm 04 einen sehr schwierigen Einstieg gehabt in mein Amt als Bildungsdirektorin. Und jahrelang, alles, was ich versucht habe zu machen, war unter dem Generalverdacht, dass es eine Sparmaßnahme ist. Und also so gesehen, ja, habe ich darum ein bisschen länger müssen bleiben.
Es war ja so, dass ziemlich am Anfang, als Sie ins Amt gekommen sind, die Lehrer auf die Straße gegangen sind, wegen dieser Sparpolitik.
Genau. Ja, genau. Wir wollen keine Räppli-Politik, haben sie gesagt. Und, Ja, und Demonstrationen so mit den Särg und sonstigen. Also die Husi wird zu Grabe getragen. Das ist ja immer noch ein Thema, Husi. Am nächsten Sonntag steht es wieder zur Abstimmung. Und ich konnte dann auch ein paar Sachen können anders machen. Also ich weiss nicht, die 5 Volksinitiativen, die es gegeben hat auf die Sparmassnahmen, also das war ja sozusagen die Morgengabe, die ich übernehmen musste.
Das mussten Sie übernehmen.
Ich kann Ihnen also sagen, meine Kollegen haben weit Heftlimacher geschaut, dass ich also wirklich alles, was vorgegeben ist, auch wirklich eingespart habe. Und also das, ich habe da müssen wirklich den Beweis antreten, dass ich regierungstauglich bin, sozusagen. Habe dann aber gleich noch ein paar Änderungen können vornehmen. Und beispielsweise eben in dem Fach, also biblische Geschichte und Seitenlehre, hat man ja quasi den Staatsbeitrag für das Fach hat man, weggekürzt. Also das war ein Vorschlag gewesen. Und dann ist ja auch da, hat ja 5 Volksinitiativen gegeben. Und da hat es enorm viele Unterschriften gegeben. Plötzlich ist die biblische Geschichte und Seitenlehre wieder etwas vom Wichtigsten erschienen, nachdem das ja eigentlich jahrelang eben hat man da als Vorlesestunde benutzt in den einzelnen Schulen oder gar nicht mehr durchgeführt. Hat man plötzlich irgendwie zurückgefunden auf den Kerngehalt von dem Fach. Dann ist es aber gelungen, mit den Landeskirchen zusammen und den anderen auch Religionsgemeinschaften ein neues Fach zu kreieren, Religion und Kultur. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen gewesen, ein inhaltliches. Also nicht, dass man eben Religion vermittelt in der Schule, sondern Religionswissen. Weil ich finde, und ich finde das nach wie vor, also unsere Volksschule ist ja eigentlich doch die wichtigste Institution in unserer Gesellschaft, wo alle zusammenkommen und wo eben das Leben in der Gemeinschaft kann früh schon geübt werden und wo man muss mit Leuten aus unterschiedlichem sozialem Hintergrund, aus unterschiedlichem religiösem Hintergrund, eben und wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, wo man etwas muss wissen übereinander und das Fach soll dazu etwas beitragen und das hat sich eigentlich gut entwickelt.
Da sind Sie eigentlich froh, dass die Sparbeschlüsse schlussendlich fast alle wieder mittels Volksinitiative rückgängig gemacht worden sind?
Ja, seither habe ich wirklich ein bisschen einen Panzer um mich, wo mir auch einen Schutz bietet. Also wenn wieder, also ich muss einfach da Ihnen sagen, also wer noch nicht ist, geht abstimmen, sollte unbedingt ja stimmen bei dieser Vorlage. Einmal Einlage für die BVK, dass die nicht da, dass, also wenn die abgelehnt wird, oder das Referendum, eben, wo dagegen ergriffen worden ist, Mehrheit überkäme, dann werden wir die nächsten 2 Jahre wieder ein Sparprogramm schnüren, wo also das Sanierungsprogramm 04, das bisher mein grösstes war, fast ein bisschen als Makulatur erscheint. Weil, und das hoffe ich einfach, dass uns das erspart bleibt, weil ja, es bindet einfach enorm viel Energie und meine Erfahrung ist eben, dann muss man ja nachher dann mit diesen Sparvorlagen wieder ins Parlament, Gesetzesvorlagen und dort findet man dann wieder, ja, nein, das wollen wir nicht abschaffen und nein, das wollen wir nicht abschaffen und wenn das Kantonsrat nicht sagt, dann gibt es ein Referendum und das Volk sagt, nein, also in der Bildung, das ist unmöglich, da darf man nicht sparen. Das ist meine Erfahrung und darum habe ich ein bisschen das Gefühl, ich habe mich ein bisschen immunisieren gegen diese Sparerei.
Das ist ja interessant, als Sie ins Amt gekommen sind, haben Sie das alles, sage jetzt, brav mitgetragen, oder? Sie sind sehr regierungstreu gewesen, sind da angestanden, haben gesagt, jetzt müssen wir sparen. Es ist nachher rückgängig gemacht worden. Und dann ist ja irgendwie ein paar Jahre später, hat man wieder vom Sparen geredet und dann ist Frau Weppli angestanden und gesagt, wo Bildung ist tabu.
Ja, wissen Sie, wenn man in so ein Gremium reinkommt, dann muss man irgendwie halt auch in so einem Gremium gewisse Position erarbeiten. Und ich habe das bei einer Kollegin erlebt, in einem anderen Kanton. Die ist auch in den Regierungsrat gewählt worden und hat irgendwie nach der 2. Regierungssitzung gerade eine Art Pressekonferenz gemacht mit ihrem Minderheitsstandpunkt. Und hat das in dem Sinn offengelegt, dass sie sich klar gegen die Regierung stellt. Und das war ein schlechter Einstieg für sie. Und ich habe das auch ein bisschen mitverfolgt und miterlebt. Und das ist, ich glaube, man muss einfach zuerst einmal so eine Grundlage legen, also bis man dann halt auch einmal mit seiner Meinung dann auch durchdringen kann. Und das ist ja schon auch mein Ziel gewesen.
Ist das nur gegen aussen so? Oder ist es auch intern viel besser, dass Sie, ich meine, Sozialdemokraten sind ja in der Minderheit, Linksgrün ist in der Minderheit in der bürgerlichen Zürcher Kantonsregierung, dass man sich heute besser kann durchsetzen, besser kann wehren, also dass Sie sich besser wehren können?
Ja, sicher hat man, also das ist meine Erfahrung. Ich bin 8 Jahre im Kantonsrat gewesen, ich bin 8 Jahre im Nationalrat gewesen und jetzt eben schon bald 10 Jahre im Regierungsrat. Und ja, es gibt schon ein bisschen mehr Gewicht, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist und den Karren ein bisschen besser kennt. Das ist sicher so. Aber wisst ihr, ein Gremium von 7 Personen, das wäre ja total trist, wenn immer einfach eben, also 4 gewinnt, gilt in jedem Fall, oder? Aber eigentlich hat man sich ja ein bisschen gewünscht mit dem Wahlspruch, dass immer die gleichen 4 gewinnen. Und das ist zum Glück nicht der Fall. Nein, das sind wechselnde Koalitionen und manchmal haben ja auch bürgerliche Mitglieder nicht immer das alleroberste Interesse, dass man möglichst wenig Geld ausgibt. Und so findet man auch manchmal für solche Vorhaben wieder eben 4 gewinnt.
Sehr gut. Gehen wir mal auf den Zustand von unseren Schulen ein, im Kanton Zürich. Wir haben eine PISA-Studie im 09. Das ist, glaube ich, die jüngste PISA-Studie, die dann ausgewertet ist, auf Kantone abgebrochen. Dort stellen wir fest, 20% der Schülerinnen und Schüler erreichen Ziele in Mathe und Deutsch nicht. Das muss nachdenklich stimmen.
Das stimmt mich sehr nachdenklich. Sehr nachdenklich. Und wir stellen ja auch fest, und das stimmt mich auch nachdenklich und auch manchmal ein bisschen ratlos, dass wir machen ja auch noch eigene Lernstandserhebungen. Und zwar haben wir jetzt Lernstandserhebungen gemacht mit der gleichen Schülergruppe. Das ist etwas sehr Neues. Meistens sind es ja so ein bisschen andere Kohorten wieder, aber mit der gleichen Schülergruppe, wo schon in der ersten Klasse, also bei Schuleintritt, hat man die angeschaut, was die schon können. Eben, da hat es solche, die können lesen, die hat es solche, die können Buchstaben identifizieren. Die einen können auch schon zählen oder ein bisschen rechnen und andere können es gar nicht. Aber, und dann im Laufe der Schulzeit, ganz besonders in der Mittelstufe, driftet das Wissen oder das Können immer mehr auseinander. Und eigentlich ist das nicht der Sinn von der Schule, oder? Sondern es sollte ja eher, was am Anfang auseinander ist, eher zusammenkommen. Das ist aber nicht der Fall. Und das ist etwas, wo also nicht nur wir in der Schweiz, da beißt man sich auch an anderen Orten Zähne ausbeissen. Also was braucht es? Oder ist die Schule nicht in der Lage, eben auch den familiären Hintergrund der Kinder zu egalisieren, damit eben wirklich eigentlich auch die Chancengleichheit, die ja immer als grosses Ziel vor uns ist, kann realisiert werden. Und jetzt ist ja ein bisschen die Folge davon und erst recht trifft es dann auseinander auf den Selektionszeitpunkt der 6. Klasse und SEC. So gesehen, ja, das ist also ein steter Stachel im Fleisch der Bildungsinstitutionen, dass eigentlich eben die Leistungen auseinandergehen, statt dass sie zusammenkommen im Laufe der Schulzeit. Und jetzt hat man ja den Eindruck, man müsste eben viel früher anfangen. Ich bin manchmal schwankig, ist das jetzt einfach die Hoffnung, die man hat, weil alle übrigen Massnahmen mit Unterstützung und Quims und Nachhilfe und Zeug und Sachen nicht das bringen, was man sich erhofft davon, oder nicht genügend bringen, was man sich erhofft davon, Leseförderung. Und dass man viel früher eben halt schon vor der Schule müsste anfangen. Ich glaube auch daran, also die Kinder, die in einer anregenden Umgebung schon eben als kleine Kinder aufwachsen, die profitieren ganz sicher davon, ob sie all das können, wettmachen, was ihnen zuhause nicht geboten wird. Das ist, kann ich nicht abschätzen.
Jetzt reden Sie in der frühen Förderung das Wort, aber Sie haben es vorher selber gesagt, dass eigentlich die Schere immer mehr aufgeht im Laufe der Schullaufbahn. Macht da nicht die Schule etwas falsch? Sie haben jetzt vorher gesagt, wir können ja auch nichts dafür für die Familie, für den familiären Hintergrund, aber da ist doch die Schule in der Verantwortung, die Schere eben zusammenzubringen wieder.
Also, dann muss man sagen, die Schule ist...
Also die Lehrpersonen, schlussendlich.
Das führt zum Stichwort guter Unterricht. Was ist guter Unterricht? Und eigentlich sage ich immer, also es darf in dem Kanton, wo so viel Geld ausgibt für die Bildung, so viel Geld ausgibt für die Ausbildung der Lehrpersonen, darf es eigentlich kein Zufall sein, kommt man zu einem guten Lehrer oder Lehrerin oder halt zu einer nicht so guten. Und aber das ist wie noch mal ein anderes Thema. Die Tatsache ist einfach, also es gibt einen Bildungsforscher, der hat schon gesagt, die Überwindung vom familiären Hintergrund kann die Schule nicht wettmachen. Also da können die Lehrer noch so gut sein oder die Lehrerinnen. Sie können es nicht wettmachen, weil das ist so wie ein Bleiklotz am Bein, dass man kann irgendwie die Bildungsferne tatsächlich überwinden. Und ich finde das dramatisch und wirklich ganz... es tut eigentlich auch mein Herz als Liberale, die den Glauben daran hat, dass der Einzelne und die Einzelne kann, aus sich etwas machen kann und das zu einem selbstständigen, verantwortlichen Mensch werden, ein bisschen in Frage stellen. Aber etwas muss ich eben gleich sagen, und das ist mir immer wieder ein grosser Trost, wenn wir dann schauen, wie viele von diesen Schulabgängerinnen und Schulabgängern eine Anschlusslösung finden, nach dem Ende der obligatorischen Schulzeit, dann muss ich sagen, sind 96% finden dann eben gleich eine Anschlusslösung. Und man müsste ja eigentlich davon ausgehen, wenn 20% das unterste Niveau nicht einmal erreichen, dass das viel dramatischere Auswirkungen hätte nachher in der Folge, also nach Abschluss von dieser Schulzeit. Und da muss ich sagen, da bietet unsere Gesellschaft und auch unser Bildungssystem hat da eine grosse Flexibilität. Und von diesen 96% haben nicht alle eine schulische Anschlusslösung. Es hat auch solche, die halt vielleicht einmal arbeiten, das Zeitchen, und vielleicht eine zweite Phase brauchen, bis sie dann eigentlich auch noch wieder ein bisschen in den schulischen Teil zurückkommen. Aber
das
die Absorptionskraft von den nachfolgenden Schulen, aber auch von den letztlich hat es auch noch etwas mit dem Arbeitsangebot zu tun, ist doch sehr gross. Ja, das finde ich sehr tröstlich.
Das ist sehr tröstlich, das finde ich auch. Aber wenn man jetzt auf Schaffhausen schaut, wo auch nicht mehr so weit weg ist da von Winterthur, dann haben wir dort viel die besseren PISA-Resultate wie der Kanton Zürich. Sind denn Schaffhausen so viel besser?
Ich glaube, es ist ein grosser Unterschied. Zwischen dem Kanton Schaffhausen und dem Kanton Zürich. Also der Kanton Schaffhausen ist sehr ein ländlicher Kanton mit viel dörflicherem Leben. Und ich glaube, dass da vielleicht eben die Verbindlichkeit auch von einer dörflichen Gemeinschaft auch kann sich eben in der Verbindlichkeit auch von der Schule widerspiegeln. Ich persönlich, aber das ist wirklich meine persönliche Ansicht, ich glaube manchmal, dass ich in einer städtischen Umgebung oder in einer städtischen Agglomeration das Ablenkungspotenzial so riesengroß ist, dass das kann sich auch negativ auf die Schulleistungen auswirken.
Also meinst du jetzt Computerspiele? Oder,
ja, nicht nur. Also das hat man auch im Kanton Schaffhausen. Und ich meine mehr, also eben dann hat man noch ein Sportprogramm oder ein Ballettprogramm oder ein Singprogramm und sicher sind auch die familiären Verhältnisse ein bisschen anders bei diesen Gruppen, wo eben zu diesen 20% gehören. Wisst ihr, ich habe eine Mitarbeiterin von mir, sie wohnt im Kreis 3 und ihr Kind geht auch dort in die Schule. Und sie erzählt einmal, das Gespendli von ihrem Kind, da gehen die Eltern am Morgen um 7 Uhr zum Haus aus und sagen, du musst dann in der ersten Klasse, du musst dann um 10 Uhr in die Schule. Und das sind schon, also eben da glaube ich eben, dass es wahrscheinlich im Kanton Schaffhausen weniger so Fälle gibt, als jetzt eben in diesen städtischen Kreisen.
Ist noch ein bisschen mehr heile Welt, ja. Vielleicht wie in einer Stadt Zürich einverstanden. Die Heterogenität von der Volksschule hat ja extrem zugenommen. Gleichzeitig hat heute der durchschnittliche Primarschüler, Primarschülerin irgendwo zwischen 5 und 7 Lehrpersonen. Es kommen Förderlehrpersonen in die Klasse. Also rein der Wechsel in der Klasse und die Heterogenität in der Klasse und die Unruhe in der Klasse hat enorm zugenommen. Liegt es nicht auch noch an dem, dass die Schüler zum Teil einfach nicht mehr auf ihre Leistung kommen?
Ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass die Beziehung zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden ein ganz wichtiger Transmissionsriemen ist fürs Akquirieren auch vom Schulstoff. Also das ist ein blöder Ausdruck, aber fürs Lehren einfach. Mhm. Oder ich sage noch Lehren, heute sagt man fürs Lernen. Und eben, ich habe ja, also um noch wieder mal ein bisschen auf die Lehrerverbände zu reden kommen. Sie sagen ja immer, sie sind massiv überlastet und man müsse ihre Lektionen senken. Und meine Einschätzung oder Analyse ist eher die, dass ich glaube, an vielen Schulen sind sie auch zu viel beschäftigt mit Absprachen zwischen all diesen Teilzeitpensen und diesen Förderlehrpersonen. Und das, finde ich, ist ein riesiger Aufwand, der auch zu einer gewissen Unzufriedenheit führen kann, weil man ja eigentlich eben sich lieber auf die Lernbeziehungen zu den Schülerinnen und Schülern konzentrieren.
Und da wollen Sie Gegensteuer geben?
Und da haben wir jetzt in zweifacher Hinsicht Gegensteuer gegeben. Einerseits mit dem Gesetz, das auch am Sonntag zur Abstimmung kommt, aber nicht wegen dem, sondern eben wegen den Schulleitern, die nicht sollen, wo in jedem Fall sollen die Lehrpersonen sein. Aber dort in diesem Gesetz sagt man, wir wollen in der Regel Mindestpensen also mindestens 40%. Also ich sage, es gibt keinen Bereich, wo eine so eine Verzettelung von Teilzeitpensen hat wie die Schule. Und ich glaube, dass man in der Privatwirtschaft das wirklich nicht würde zulassen würde, weil das eben einen riesen hohen Absprachebedarf generiert. Und vielleicht manchmal auch mit der Identifikation, dann auch mit dem Betrieb kann darunter leiden. Und ich bin darum froh, wenn wir jetzt die Mindestpensen gesetzlich verankern können. Das heisst nicht, dass sie von heute auf morgen gerade umgesetzt werden können. Hat auch wieder einen langen Rattenschwanz von Erklärungen, weil man gesagt hat, mit der neuen pädagogischen Hochschule gibt es keine Generalisten mehr, die alle 12 Fächer unterrichten.
Ja, aber so ist das Thema jetzt
geführt. Nein, ich wollte nur sagen,
genau. Sie haben aber noch einen Schulversuch, oder, wo Sie jetzt auch noch startet, genau. Wo Sie wollen, mit höchstens 2 Lehrpersonen pro Klasse.
Also ja, höchstens 2 Klassenlehrpersonen. Es wird dann eben sicher noch jemand, eine Turnlehrerin oder Musiklehrerin oder Handarbeitslehrerin. Das wird es weiterhin auch noch wahrscheinlich da und dort geben. Aber eben die Idee ist tatsächlich, dass man kann die Lernbeziehungen reduzieren und in dem Sinn eben, hoffe ich, aber auch verstärken.
Dann ist die Schule im Moment oder in den letzten paar Jahren auf eine falsche Richtung gelaufen, dass sie jetzt so mit Gegensteuer geben müssen.
Ja, eben, also die Gefahr hin, dass sie mir sagen, so wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, eben, es ist mit der Einführung der pädagogischen Hochschule, das ist, wo ich kam, 2003, haben die gerade ein Jahr voran die Türen, also haben die angefangen, hat man halt viel Neuerungen eingeführt, auch in der Ausbildung, und hat eben gesagt, man kann niemals mehr alle Fächer unterrichten. Und das hat dann eben wirklich auch ein bisschen zu einer Zersplitterung geführt.
Die Spezialisierung
und dann auch die Spezialisierung eben von der schulischen Heilpädagogik. Und ich glaube, das ist einfach jetzt so ein bisschen nach 10 Jahren sieht man, was das halt für den Schulbetrieb für Auswirkungen hat. Und ich glaube, dass wir, ich habe ja auch gesehen, also auch in anderen Kantonen ist unser Schulversuch auf grosses Interesse gestossen. Also die Berner wollen jetzt auch so etwas machen und andere Kantone auch. Ich glaube, das ist einfach eine Erkenntnis jetzt nach etwa 10 Jahren, dass die Zersplitterung. Und daneben ist es natürlich, weil es auch ein Frauenberuf ist, ein Lehrberuf, wo viele Frauen damit eben auch Familienleben und Beruf verbinden können.
Ist denn da der Herr Bouchard, Ihr Vorgänger, hat er die Fehler gemacht, die Sie jetzt ausbaden müssen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich würde es auch aus Höflichkeit nicht sagen, aber ich finde es auch nicht. Ich finde es absolut richtig, dass ich finde, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern ist etwas sehr Anspruchsvolles. Also es ist ein anspruchsvoller Beruf, so muss ich sagen, aber die Ausbildung ist auch anspruchsvoll. Aber es ist ein anspruchsvoller Beruf in dieser Welt von heute, in unserem Land, mit dieser hohen Heterogenität von Schülerschaft, mit diesen hohen Ansprüchen der Eltern. Also eben, wenn man, ich meine, und ich finde auch, die Lehrpersonen müssen auf Augenhöhe können auch reden mit den Eltern. Und das ist etwas, wo sie nicht so auf Anhieb lehren. Also das ist manchmal, was ich auch ein bisschen bedauere. Ich finde, Lehrerinnen und Lehrer werden zu wenig ausgebildet im Verhandeln und im Reden mit anderen erwachsenen Personen. Sie werden sehr auf das eben ein bisschen, eben das Vermitteln von Wissen, das ist ja auch ihr Hauptauftrag, aber eigentlich müssen sie ja dann auch mit den Eltern eine Beziehung aufbauen. Und das hat sich auch gezeigt in einer Evaluation, die wir gemacht haben mit Junglehrerinnen und Lehrern, wo in den Beruf eingestiegen sind, und dann hat all die Punkte hat man dann gesehen, wo sie sich am wenigsten gut gewappnet gefühlt haben, ist wirklich ältere Zusammenarbeit oder ältere mit, also ja, Zusammenarbeit und das Verhältnis zu der Schulleitung. Das hat meine Meinung bestätigt, dass das noch schwierig ist. Das hat nichts mit meinem Vorgänger zu tun, sondern ja. das ist halt wirklich, die Pädagogik hat sich weiterentwickelt und dass das auch jetzt an einer Hochschule vermittelt wird, ist absolut richtig. Also das Gegenstück ist ja das, was die SVP mal gefordert hat, einfach sozusagen eine Berufslehre machen.
Die Lehrerlehre?
Definitiv, ganz sicher nicht. Es braucht sehr viel Wissen, auch spezifisches Wissen. Es braucht auch sehr viel Praxis. Und das muss sich der Pädagogischen Hochschule, die hat sich auch sehr stark verändert im Laufe dieser 10 Jahre. Also der praktische Anteil von dem Studium ist so hoch wie noch nie, ist auch höher als damals in diesen Lehrerseminaren, die immer von einigen noch so hochpreisen werden.
Sie sind ja Präsidentin von der Deutschschweizer Erziehungsdirektorin- und Direktorenkonferenz. Das ist der Zusammenschluss von allen Bildungsdirektorinnen und Direktoren der deutschsprechenden Schweizer Kantone. Dort wird im Moment etwas ausbrütet, wo sich Lehrplan 21 nennt, wo man eigentlich noch nicht so genau weiss, was auf uns zukommt. Können Sie uns 2-3 Geheimnisse verraten? Wie wird der Lehrplan 21 die Schule verändern?
Also Sie wollen ja auch ein bisschen wissen, was habe ich in all diesen 10 Jahren gemacht. Und ein wichtiger Punkt ist die Abstimmung von 2006, wo das Land über neue Bestimmungen in der Bundesverfassung abgestimmt hat, mit über 86% Ja, dass man nämlich die Schule harmonisieren soll.
Der Bildungsartikel
in der Bildungsartikel. Bundesverfassung. Ja. Und dann hat sich ja dann die Erziehungsdirektorenkonferenz ziemlich blitzartig daran gemacht, das Konkordat zu schaffen, das eben viel zitierte, viel gehasste Harmos-Konkordat. Und in dem Harmos-Konkordat sagt man, es braucht sprachregionale Lehrpläne, gemeinsame. Und das Welschland hat seine Arbeit schon gemacht gehabt. Die haben schon früher auch einen Rahmenlehrplan gehabt und haben jetzt aber auch einen allgemein verbindlichen Lehrplan für alle welschen Kantone oder welschsprachigen Kantonsteil. Und wir haben jetzt uns auch an die Arbeit gemacht und das ist eben wirklich ein sehr anforderungsreiches Unterfangen. Nicht zuletzt darum, weil der Stundenanteil, der Lektionenanteil in den verschiedenen Kantonen sehr unterschiedlich ist. Also sehr hohe Anteile hat man im Kanton St. Gallen und in der Ostschweiz und viel tiefere Anteile hat man beispielsweise in Solothurn. Und wenn wir das über die ganze Volksschulzeit anschauen, dann sind das fast bis zu einem Jahr oder anderthalb Jahr Unterrichtszeit, die am einen Ort fehlen und am anderen Ort mehr sind. Und das muss man jetzt auch harmonisieren. Aber das sind so die äußeren Strukturen. Und jetzt der Lehrplan 21. Der ist natürlich jetzt auch schon ein dickes Buch geworden. Der Lehrplan 21 tut Kompetenzen definieren, die Schülerinnen und Schüler haben sollen. Und das ist auch ein neuer pädagogischer Ansatz, dass man etwas kompetenzorientiert definiert und nicht einfach Lernziel formuliert. Aber ich habe also auch recht lang gehabt, bis ich herausgefunden habe, was ist denn wirklich die Differenz. Und wir haben jetzt schon viele Lehrmittel, die kompetenzorientiert konzipiert sind. Und in dem Sinn, was ich sagen will, Herr Danse, ist, das Rad wird nicht neu erfunden. Vieles, was in diesem Lehrplan wird stehen, ist in den meisten kantonalen Lehrplänen heute schon enthalten. Und auch die Fachbereiche, die definiert sind, sind in den Lehrplänen schon enthalten. Aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch stolz darauf, dass obwohl all die einige Kantone am Harmos-Konkordat nicht beitreten sind, sind alle eben 21 Kantone, und davon hat es eben ein paar, die nur teilweise ja deutschsprachig sind dieser Verwaltungsvereinbarung für einen gemeinsamen Lehrplan beitreten und man ist gut für sich gekommen.
Und für Schulkind, ganz konkret, was ändert mit dem Lehrplan 21 für Schulkind?
Für das Schulkind, das wird das nicht merken, was sich, Sie meinen jetzt, wenn ein Kind in die 5. Klasse kommt und dann wird der Lehrplan 21 eingeführt?
Ja, gibt es irgendetwas Neues? Also wird es in Zukunft im Kindergarten mit dem Sechskoffer von Basel konfrontiert, zum Beispiel?
ich habe schon lange mal so einen. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat schon lange versprochen, ich bringe mal einen an eine Sitzung mit und dann vergisst ich es einmal immer wieder. Nein, natürlich nicht. Also, das ist mir... Also, es wird so sein, wie es heute im Kanton Zürich ist, nämlich dass das Kind und sein Körper und seine geschlechtliche Identität sind ein Thema in der Schule. Und nicht zuletzt auch darum, weil das Kind, man will es ja auch schützen vor Übergriffen. Also, und das braucht irgendwie auch das nötige körperliche Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, dass das Kind sich auch selber schützen kann. Und das ist ein Thema. Und Pubertät ist natürlich ein Thema. Aber eben im Kindergarten ist das noch nichts Thema. Aber wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer gefragt wird, dann soll sie auch eine Antwort geben an einem Kind.
Stufengerechte Antworten genau. auf Kinderfragen. Aber es ist nicht so, dass jetzt da das grundlegend etwas Neues eingeführt wird mit dem Lehrplan 21.
Nein, es wird nichts grundlegend eingeführt. Aber ich stelle jetzt auch ein bisschen fest, es gibt natürlich gewisse Bruchlinien, die auch kulturell bedingt sind. Also ich bin ja eben auch in der Steuergruppe weiterhin, auch jetzt, wo ich nicht mehr Präsidentin bin. Und da haben wir Kollegen aus der Zentralschweiz, dann ist mein Berner Kollege in dieser Steuergruppe. Und gerade eben so bei Sexualkunde oder eben auch so Religion und Ethik ist ja auch so ein Fachbereich. Dort merkt man dann schon ein bisschen, dass halt ja, ein bisschen eine andere Kultur vorherrschend ist. Und darum haben wir ja auch gesagt, Der Lehrplan soll nicht zu 100% für alle genau gleich gelten, sondern es gibt auch noch Freiräume für die einzelnen Kantone, wo man eben dann ein bisschen entsprechend diesen unterschiedlichen kulturellen Bedingtheiten kann noch spezifisch fühlen.
Gehen wir zu den Lehrpersonen, wo wir am Anfang darüber geredet haben. Ihres Verhältnis zu den Lehrpersonen, ist das gut heutzutage? Was haben Sie für eine Beziehung zu den Lehrerinnen und Lehrern?
Ja, ich glaube, ich finde, ich habe eine gute Beziehung. Ich werde aber auch über die einmal ein bisschen verrückt. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe Ihnen versprochen, ein riesiges Entlastungsprogramm zu gewährleisten. Und wenn Sie einfach nicht wahrnehmen, dass nicht ich alles machen kann, sondern dass es für gewisse Sachen eben einen Entscheid vom Bildungsrat braucht oder einen Entscheid vom Regierungsrat oder einen Entscheid vom Kantonsrat, dann finde ich einmal, Sie sollten das ein bisschen mehr respektieren, dass ich nicht ich kann alles richten kann.
Wenn also Sie alles könnten richten, was würden Sie denn anders richten, um die Lehrpersonen unter die Arme zu greifen?
Also ich habe wirklich einen grossen Beitrag geleistet, um den Lehrpersonen unter die Arme zu greifen. Wir haben eine grosse, also eine namhafte Lohnrevision gemacht. Und ich finde, der Lohn ist ein ganz wichtiger Bestandteil vom eigenen Selbstverständnis und aber auch von der äußeren Anerkennung. Und ich habe von innen raus eigentlich sehr, sehr wenig gehört. Ich habe aber von meinen Kollegen aus den anderen Kantonen recht viel gehört, die alle gefunden haben, wir dürfen ihnen einfach ihre Lehrkräfte abwerben mit unseren hohen Löhnen. Und das hat mich dann ein bisschen bestätigt, dass wir eigentlich schon etwas Gutes gemacht haben. Und wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass auch noch Lehrpersonen aus anderen Kantonen kommen, weil Sie wissen ja, im Kanton Zürich haben wir ein enormes Schülerwachstum während dem, also es ist ja eine sehr ungleiche Entwicklung. In gewissen anderen Kantonen ist ein enormer Schülerrückgang und wir haben eine enorme Schülerzunahme und darum sind wir eigentlich froh, wenn wir den Kanton Zürich als attraktiven Arbeitgeber anschauen. Also das haben wir gemacht und ich glaube, es ist schon auch geschätzt worden, aber
aber eine Entlastung haben sie nicht angebracht für die Lehrer. Und das war eigentlich das grosse Thema, dass die Lehrer sagen, wir sind überfordert, wir haben viel zu tun.
Nein, das kann man auch so nicht sagen, Herr Dansé. Für Sie, für die Lehrpersonen, war der Kerngehalt, dass Ihre Zahl von Unterrichtslektionen, also für die Verbände muss ich sagen, Ihre Unterrichtslektionen reduziert werden, von 29 auf 27. Und ich musste sagen, halt en connaissance von der Kantonalpolitik, ich muss sagen, das Entlastungsprogramm muss kostenneutral sein. Es muss kostenneutral sein, weil ich gewusst habe, sonst wachsen die Bäume sofort in den Himmel mit den Erwartungen und die kann ich nachher nicht einlösen, weil ich bin mit einem Kantonbudgetgeber konfrontiert, der sehr harte Politik
macht. Frau Gut schaut Ihnen auf die Finger, oder?
Ja, sie ist eigentlich, Frau Gut ist nicht das grösste Problem. Das grösste Problem ist der Kantonsrat.
Gut. Ja. Aber eben die Reduktion von der Pensen haben Sie nicht angebracht, von den Lektionen.
Ja, wissen Sie, eine Lektion weniger pro Lehrperson kostet Kanton und Gemeinde 40 Millionen. Zwei Lektionen kosten jährlich 80 Millionen mehr. Das meine ich ein bisschen mit dem.
Gut.
Aber ich wollte noch sagen, wir haben ganz viele andere kleinere Entlastungsmassnahmen getroffen. Und so. Aber die sind so klein, das war so nur Beigemüse, weil das ist ein bisschen der Kerngehalt war. Und ich weiss aber handherum, dass viele Lehrpersonen nicht finden, dass die Anzahl Unterrichtslektionen die grosse Belastung sind. Und eben meine eigene Analyse ist eher die, dass eben der hohe Absprachebedarf sie belastet. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Zwischen der Lehre und mit der Schulleitung, ja, genau, und so weiter.
Genau. Und dort, ja.
Sie sind ja, jetzt haben wir immer über Volksschule geredet, ja, oder? Und vor allem Primarschule. Sie sind ja nicht nur für das Gebiet zuständig, sondern bis und mit Hochschulpolitik. Und wir sind jetzt schon 50 Minuten dran und wir könnten jetzt nochmal 50 Minuten über die Hochschulpolitik reden. ein zentrales Thema, das in letzter Zeit immer wieder diskutiert wurde, ist die hohe Gymnasialquote. Also wir haben in mittlerweile 20% Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Höch, ja. Und dann haben wir noch 15% Berufsmaturantinnen und Berufsmaturanten. Und da ist im Moment die grosse Debatte, ist das zu viel, ist das zu wenig? Sollen wir noch mehr, sollen wir da drosseln? Was meinen Sie?
Ich finde, das ist für mich eine Diskussion, sozusagen, eben, dann haben wir ja die, die sagen, ja, eine Gymnasialquote aufzutun. Ich finde, wir leben in einer eigentlich in einer extrem guten Welt auf der Sekstufe 2. Ich finde, dass das Nebeneinander von der Berufsbildung und der Mittelschulbildung und die Durchlässigkeit und nachher die Möglichkeit auch von der Berufsbildung in die Hochschule hineinzukommen. Also ich finde das genial. Ich bin begeistert in dem Sinn von unserem Bildungssystem. Und man muss es ein bisschen ganz denken. Und ich finde, die Antinomie zwischen Mittelschule und Berufsschule ist ein bisschen ein künstliches
Thema. Aber reden wir von diesen 35% Maturandinnen
und Maturanden. Ja, da sind wir ganz gut unterwegs mit dem. Weil damit können wir nämlich auch wieder ein bisschen, sind wir auch ein bisschen vergleichbarer mit anderen Ländern. Und Sie müssen schon sehen, wir haben, ich glaube, Europa ist wirtschaftlich, wird auf die Länge nur etwas zu melden zu haben, wenn sehr spezialisierte Produkte können produziert werden, spezialisierte Leistungen können erbracht werden. Also die Anforderungen an die Arbeitsleistungen, an die teuren Arbeitsleistungen von Europa setzen einfach sehr ein höheres Bildungsniveau voraus. Und wir brauchen die Leute und wir brauchen die Facharbeiter. Und die gleichen, die schimpfen gegen die hohe Gymnasialquote, schimpfen genauso gut über ukrainische und polnische Ärzte, die in die Schweiz kommen, weil wir zu wenig eigenes Medizinpersonal haben.
Müssen wir dann konsequenterweise die Gymnasialquote sogar immer noch erhöhen?
Ich finde unsere Gymnasialquote auch verglichen mit anderen Kantonen. Und ich meine jetzt nicht Basel-Stadt mit 35 oder Genf mit auch 35, sondern also ich finde zwischen, also wir sind ja nicht einmal bei 20, wir sind etwa bei 19, zwischen bis zu 2 oder 23, das wäre, es würde sicher kein Akademikerproletariat produzieren, weil das ist ja letztlich eigentlich das, was unerwünscht ist. Aber weil einfach auch der Druck auf die Mittelschule sehr gross ist und sich sehr stark verändert hat mit der neuen Zuwanderung nach der Personenfreizügigkeit, sprich vor allem aus unserem nördlichen Nachbarland. Und da halt eben der Druck auf die Mittelschule wirklich ausgeübt wird. Und was wir vermeiden müssen, ist, dass also auch unsere Eingeborenen quasi dann zu kurz kommen und keinen Mittelschulplatz mehr finden, weil er von anderen besetzt wird. Also das muss man schon schauen, aber da sind wir auch dran.
Sie haben ja die Woche im Kantonsrat durchbringen, dass alle Mittelschüler, alle Primarschüler, die ins Gymi gehen wollen, kostenfreie Gymi-Vorbereitungskurse machen können. Und sind damit gescheitert? Frustriert das?
Wissen Sie, das war nicht eine Massnahme, um Gymnasialquote zu heben. Sondern das ist
Chancengleichheit.
Das ist eine kleine Ausgleichsmassnahme. Wenn wir die Langkarten anschauen, und wir machen das auch von der Bildungsstatistik, schauen, also in der Kreis 7 in der Stadt Zürich hat eine Maturitätsquote, also die schaffen es dann bis zur Matur, von 48% von allen Schülerinnen und Schülern und nachher Andelfingen und andere ein bisschen periphere Bezirke. Also es hängt sehr auch von der Distanz zu der Schule selber ab, ob man Mittelschule geht, einerseits und andererseits auch zur Distanz von den Lernstudios und ähnlichen Einrichtungen, die eben die Trainingskurse durchführen. Und so gesehen habe ich gefunden, das wäre ein kleiner Beitrag, um ja, den Schülerinnen und Schülern, wo die Eltern das nicht wollen oder nicht können zahlen können oder wo weiter weg sind, auch die ein bisschen trainieren. Weil trainieren, das ist wie im Sport, oder? Man schickt auch nicht einen an ein Rennen, ohne dass er voran trainiert hat. Und so gesehen. Aber der Kantonsrat ist jetzt da halt nicht darauf eingetreten, aber wir werden daran festhalten, den Gemeinden weiterhin zu empfehlen, das zu machen.
Als Empfehlung. Genau. Es gibt ja noch die andere Alternative, die zum Beispiel Luzern hat, dass man keine Aufnahmeprüfungen mehr macht, sondern das auf Empfehlung von der Lehrerschaft macht.
Wäre das nicht ja, das haben wir im Bildungsrat geprüft. Und wir haben ja vor allem in der also fürs Kurzzeitgymi ein Problem, weil unsere Oberstufe ist ja so gegliedert A, B und C und dann noch quasi mit Leistungsfächer, dass die Zeugnisse einfach nicht mehr vergleichbar sind und dass man die Vornoten darum einfach nicht mehr gleich bewerten kann, wie das ist in der 6. Klasse fürs Langzeitgymi. Dann haben wir gesagt, und wir eben auch mit Blick auf andere Kantone, wo die Lehrpersonen Empfehlungen abgeben. Und man weiss aus der Bildungsforschung, dass eigentlich die Empfehlungen sehr solid sind. In der Regel, also es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel wissen die Lehrpersonen gut, welches Kind, welcher Schüler und welche Schülerin das Zeug hat, eben dann auch das durchzuheben bis zur Matur. Aber wir haben nachher eine Vernehmlassung gemacht bei den Lehrerverbänden und die haben das nicht wollen.
Warum?
Sie haben das nicht wollen. Und ich konnte das nur nachvollziehen so, dass ich glaube, dass Noten wie eine Abstraktion, ein Schutz sind, weil sonst so quasi eben bei der Anspruchshaltung von vielen Eltern heutzutage sie sich nicht haben wollen exponieren mit dieser persönlichen Empfehlung, weil es hat wie etwas viel Subjektives als so eine Art eine Objektivierung von der Leistung in Form von einer Note. Aber das ist meine Analyse von diesem Widerstand.
Und der Druck von den Eltern auf die Lehrer will natürlich massiv zunehmen, oder?
Genau, also, darum, also das glaube ich.
Sie haben mal in einem Porträt vor einer Wahl gesagt, was es darum ging, um die Frage ging, nach Ihrem letzten Fettnäpfchen, wo Sie reingetreten sind. Sie mögen sich nicht erinnern. Sie haben einen guten Verdrängungsmechanismus.
Ja, ich würde das auch heute noch sagen.
Gibt es kein Fettnäpfchen, das Ihnen so spontan in Erinnerung kommt?
Nein.
Sie haben einmal in einer 10-vor-10-Sendung, wo es um den Fall Mörgeli gegangen ist, gesagt, wenn er seine Qualifikationen bis zum Freitag nicht erfüllt, dann muss er gehen. Und das ist Ihnen nachher wahnsinnig vorgehalten worden.
Ja, also tatsächlich ist der Fall Mörgeli für mich keine erhebende, wie soll ich sagen,
Episode.
Ja, Episode. Oder also es ist keine gefreute Geschichte. Keine gefreute Geschichte. So gesehen, was ich dort mal gemacht habe, habe ich mir sicher 100-mal nachher überlegt, hätte ich doch einfach gar nichts gesagt. Aber es ist auch darum gegangen, es ist ja, der Herr Mörgeli ist ja Oberassistent an dem Institut, Medizinhistorischen Institut gewesen. Also es ist ja auch nicht das Personalgeschäft vom Unirat. Aber er hat immer wieder behauptet, man hätte ihm nie die Vorhaltungen gemacht, dass etwas nicht in Ordnung sei. Und die Uni hat aber auch kommuniziert, dass bereits ein außerordentliches Leistungsbeurteilungsverfahren läuft. Und das ist eigentlich das, was ich gesagt habe, was Verfahren ist. Und man hat, und ich denke, das ist vielleicht ein bisschen in der Sache, also es ist dann versucht worden, daraus eine politische Antinomie zwischen SP und SVP zu machen.
Sie haben seine Entlassung schon quasi ein bisschen vorweggenommen, gesagt, also am Freitag könnte es durchaus sein, dass er entlassen wird, oder?
Ich habe nichts vorweggenommen, wo nicht die Uni selber schon gesagt hat.
Aber ist es ein Fettnäpfchen? Ist es ein Fehler gewesen, dass Sie sich zu diesem Zeitpunkt geäussert haben?
wisst ihr, im Nachhinein ist mir immer gescheiter und ich glaube, ich habe hier das Gefühl gehabt, das ist wichtig, dass ich das sage. Mhm. Und im Nachhinein habe ich mich manchmal auch gefragt, ja, hätte ich auch darauf verzichten können. Das ist mir dann nachher schwierig zu beurteilen.
Und ist es keine politische Geschichte?
Nein, meiner Meinung nach ist es keine politische Geschichte. Es ist keine politische Geschichte. Nein, also es ist nicht nur eine Meinung. Ich meine, ich habe ja die Unterlagen gesehen.
Also es ist wirklich eine fachliche Geschichte?
Ja.
Schlussendlich. Ist aber nicht die schönste Geschichte Ihrer Karriere, oder?
Nein, ich sage, das ist nicht... Nein, ja, sicher nicht, nein. Mhm.
Gibt es irgendetwas, sind wir noch zum Schluss noch ganz kurz umkehren, die schönste Geschichte aus Ihrer Karriere? Irgendein so ein positives Erlebnis?
Also, Sie haben mir ja, also damit das Publikum weiss, oder wahrscheinlich nimmt es auch schon an, ja, eine Liste auch mit Fragen geschickt gehabt. Und darauf ist gestanden, auf was sind Sie besonders stolz.
Genau.
Und auf etwas, wo ich wirklich stolz bin, ist auch die Geschichte der Fachhochschulen, weil wir jetzt ja auch noch bei den Hochschulen sind. Also, als ich angefangen habe, hat es 9 verschiedene Fachhochschulen gegeben. Ein Teil war privat, andere ZHAW, da hat sie noch ZHAW geheissen, ist bereits staatlich gewesen. Und wir haben ja die dann zusammengeführt in 3 Schulen, pädagogisch, also die pädagogische Hochschule ist auch schon staatlich gewesen. Und das ist das eine. Und das andere ist, wir können mit unserer Standortstrategie den Fachhochschulen wirklich viel mehr Gesicht und Profil geben. Also wenn ich an Winterthur denke, da hat eine grosse Entwicklung stattgefunden. Und als ich angefangen habe 2003, ist es Winterthur wirklich noch nicht so gut gegangen. Und ich glaube, dass die Anwesenheit von ZHAW in Winterthur A, viele junge Leute auf Winterthur gebracht hat, B, auch so ein bisschen mit der Medizinaltechnik und anderen Medizinbereichen und nachher der Gesundheitsausbildung an der ZHAW auch eben so etwas wie ein Cluster hat können bilden. Und dass wir jetzt auch mit dem Sulzer Areal neue Pläne haben und wo es dann für Winterthur auch sollen, wie eine Art Zentralbibliothek geben auf dem Gelände. Also das ist jetzt für Winterthur, finde ich, es hat sich, also das ist nicht nur wegen der Fachhochschule, aber es hat sich sehr, sehr geändert in den letzten 10 Jahren und eben zu einer jungen und aufstrebenden und lebenden Stadt auch gemacht. Und in Zürich bin ich einfach froh, haben wir jetzt für die pädagogische Hochschule einen Campus so näher, auch beim Bahnhof. Und wir werden ja das nächste Jahr dann auch noch das riesen Gebäude vom ehemaligen Toni Molkerei als Hochschule der Künste können einweihen. Und ich glaube, eben halt mit diesen Campus kommen die Fachhochschulen auch ein Gesicht über, wo sie, und sie komplettieren den Wissens- und Forschungsstandort Kanton Zürich auf eine sehr gute und eben auch besser sichtbare Art. Und mich freut es, dass es gelungen ist, die Standortstrategie wirklich durchzuziehen, die der Regierungsrat 2005 beschlossen hat.
Und da ist nicht zuletzt Winterthur sicher dankbar, dass das so gelaufen ist. Jetzt ist 2013, wir sind in der Halbzeit der jetzigen Legislatur. In 2 Jahren sind die Wahlen. Gibt es eine 4. Amtsdauer, Regina Eppli?
Ja, das wäre verfrüht, jetzt dazu Äußerungen zu machen.
Haben Sie Lust?
Ich habe mir, ich habe noch so viele Vorhaben, die ich wette umsetzen will. Und von dem her hätte ich noch Ideen für, weiss auch nicht, für nochmal. Oh, der Herr Gilgen war ja 24 genau. Jahre gewesen, also ich könnte ja auch ihm nacheifern. Aber wie gesagt, ich nehme es ein bisschen von Jahr zu Jahr, von Legislatur zu Legislatur.
Wenn wir schon dabei sind, einfach noch, das nimmt mir jetzt doch noch Wunder. Ich meine, die meisten Bildungsdirektoren in anderen Kantonen haben spätestens nach 2 Legislaturen genug vom Bildungsdepartement. Wieso haben Sie nie gewechselt?
Ja, das ist wahr. Und noch verrückter ist es jetzt Deutschland mit den Kultusministern. Die haben angefangen, eine Art eine Halbwertszeit von irgendeinem Jahr, 2. Und also weil sie ja auch nicht gewählt sind als Minister, sondern berufen werden. Und das, ich finde es ganz schwierig. Ich finde, es braucht gerade auch im Bereich Bildung, wo halt so kontrovers ist und mit so vielen Erwartungen verbunden ist, braucht es A, ein Wissen und B, braucht es auch ein bisschen eine Erfahrung im Umgang mit den Akteuren und es braucht auch ein bisschen eine Linie, wo man auf Kurs bleibt, auch wenn es einmal kautet und tut und nicht alle zufrieden sind. Ich glaube, das ist wichtig für die Bildung. Es ist fast ein bisschen so wie bei der Erziehung der Kinder. Und von dem her finde ich, ja, es gibt immer noch viel zu tun und ich hätte noch eben genug zu tun für die nächsten 10 Jahre.
Also Sie haben kein Wechselgeräusch gehabt?
Nein, ich habe nicht so Wechselgeräusch gehabt. Ich habe mir vor der letzten Wahl einmal noch überlegt, allenfalls in die Justizdirektion zu wechseln. Aber dann habe ich dort gefunden, jetzt haben die ein neues Finanzausgleichsgesetz und ich weiss, wie hart das ist, wenn man ein neues Gesetz umsetzen muss. Beim Volksschulgesetz sind wir ja wirklich lang dran gewesen, hat viel Unzufriedenheit gegeben und jetzt ist es aber, finde ich, gelungen. Die Schulgemeinden wissen, dass es Schulleitungen gibt und dass Schulleitungen gut sind und sie dass es auch eine externe Schulevaluation gibt. Es ist jetzt eigentlich etabliert und ich finde zum Guten von der Schule. Und so gesehen, eben, man muss ein bisschen einen langen Schnauf haben.
Und das haben Sie sich nicht nochmal wieder angetan, jetzt in der Justiz?
Und dann habe ich gefunden, nein, das muss ich jetzt nicht haben.
Sehr gut. Was wünschen Sie sich noch von den Lehrern für die letzten 2 Jahre oder für die nächsten 2 Jahre, die ja vielleicht nicht die letzten 2 Jahre sind?
Darf ich auch einen anderen Wunsch äußern?
Ja.
Ich wette, wir haben die Studiengebühren sind ja auch so ein Thema gewesen, weil wir immer noch ein bisschen bei den Hochschulen sind. Und wir haben mal eine Anpassung gemacht, aber mehr, weil also ein Teuerungsausgleich. Und dann hat dann der Kantonsrat gesagt, dann müssen wir aber auch bei den Stipendien etwas machen. Und da muss ich sagen, im Kanton Zürich haben wir einerseits ein gutes Stipendiensystem, dass wenn jemand Stipendien überkommt, kommt er oder sie wirklich existenzdeckende Stipendien über. Aber die Hürden, um Stipendien überzukommen, sind sehr hoch. Und im Endeffekt gibt der Kanton Zürich mit St. Gallen zusammen ist das Schlusslicht an Ausgaben für Stipendien pro Kopf von der Bevölkerung. Und das finde ich, es tut mir ein bisschen weh. Und ich wette, und die Studiengebührengeschichte haben dazu geführt, dass man eben auch im Bereich der Stipendien im Kantonsrat jetzt wirklich näher angeschaut hat und Vorschläge auch macht und jetzt Vorschläge im Raum stehen für da oder dort eine Anpassung. Beispielsweise eben, dass die älteren Einkommen nicht so hoch angerechnet werden, sondern einen grösseren Freibetrag. Das würde schon dazu führen, dass viele weitere Stipendiaten könnten eben auch in den Genuss von Stipendien kommen. Aber eben, das ist alles auch wieder mit Kosten verbunden. Und darum hoffe ich eben, dass am Sonntag wir nicht dazu so zu rigorosen Sparprogrammen werden gezwungen werden, weil dann müsste ich mir eben diesen Wunsch und das Vorhaben ein bisschen ins Chemie schreiben, wahrscheinlich.
Das war eine wunderschöne Abstimmungsempfehlung von der Regina Näppli für die Abstimmung vom nächsten Sonntag. Danke vielmals. Jetzt, bevor wir zum Schluss von unserem Stadttag von heute kommen, möchte ich noch das Mikrofon aufmachen. Die Dame im grünen Bulli dort hinten hat noch mal das Mikrofon und wenn jemand Fragen hat, an die Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich, dann hat er jetzt oder sie die Gelegenheit, die zu stellen.
Wir sind seit fünf Jahren dran, die Schule integrativ auszurichten. Und wir gehen davon aus, dass wir noch mal etwa 10 Jahre brauchen, bis wir an dem Punkt sind, wo wir eigentlich gerne hin möchten. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie zu diesem Thema noch etwas sagen würden.
Ja, das mache ich gern. Ich glaube, das ist eine von der schwierigsten Neuerungen gsi vom neuen Volksschulgesetz, dass man gesagt hat, es soll grundsätzlich integriert geschult werden. Wobei schon sehr viele ja schon seit den 90er Jahren integrativ schulen. Und dann hat es ja dann auch so ein bisschen quasi, wie soll ich sagen, Vorgaben gegeben, eben wie hohen Anteil an integrativer Förderung und dann und natürlich auch die ganze Sonderschulung. Und wir haben jetzt gerade im Kantonsrat beraten wir das Gesetz, wo ja dann soll auch die Beiträge für die Verantwortung von der Sonderschulung in die Regelschule übergehen und damit eben auch die zusätzlichen Ressourcen, die dann zur Verfügung stehen, für die Integration in der Regelschule sollen zum Tragen kommen. Also um die Integration eben auch in der Regelschule zu ermöglichen und nicht die Sonderschülerinnen und Sonderschüler müssen in eine separate Sonderschule zu bringen. Also das ist eine von diesen Massnahmen. Wir haben ja schon voran gesagt, man soll auch können den Beitrag, wie heisst er jetzt auch schon wieder, das, was von der Gemeinde kommt, soll auch können an die Regelschule gehen und nicht an eine Sonderschule. Aber ich weiss halt nicht, ob ich da damit Ihre Frage abhole oder was Sie wollen wissen von mir. Aber eben, wir wollen die Integration noch stärker in der Regelschule ermöglichen. Aber die grosse Herausforderung ist natürlich immer die von der Zahl von der Sonderschülerinnen und Sonderschüler. Und da ist jetzt ja am Montag auch diskutiert worden, braucht man also Sonderschulquote sozusagen, also Sonderschülerquote. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Aber wir wollen auch ein Monitoring einrichten aufgrund von dem neuen Gesetz, dass wir mal, weil wir haben festgestellt, dass sich die Sonderschulquote in den einzelnen Bezirken sehr unterschiedlich entwickelt und zum Teil auch damit zu tun hat, je nach schulpsychologischem Dienst, die Zuweisungsquote sehr viel höher ist als in anderen Bezirken. Und da sind wir jetzt eigentlich auch interkantonal dran mit einem gemeinsamen Abklärungsverfahren, standardisiertes Abklärungsverfahren, ein bisschen vergleichbarere Instrumente zu schaffen und einzuführen. Also wir arbeiten immer noch sehr an diesem Bereich.
Nur schnell nachfragen. Also die Sonderschulquote hat sich ja innerhalb von 10 Jahren verdoppelt, von 1,8 auf etwa 3%. Haben wir dann so viele schwierigere Kinder oder ist man da einfach grosszügiger beim Verteilen von diesem Status?
Ich weiss es, ich kann diese Frage nicht schlüssig beantworten. Und auch mein Volksschulamt kann sie nicht schlüssig beantworten. Und wenn wir die Schulen fragen, sagen sie ja nicht, es sind Kinder mit Behinderungen, die das Problem sind in der Schule, sondern es sind Verhaltensauffälligkeiten, die Probleme schaffen in der Schule und wo sicher nachher der Schritt eben zu einer Abklärung für die Sonderschule ist, das ja, eine Sonderschulabklärung vielleicht ja, dann fördert.
Und man kommt ja dann auch mehr Geld über, oder, wenn man einen Schüler als Sonderschüler kann melden?
Nein, das ist nicht so automatisch. Das ist eben nicht so automatisch. Sondern wenn die Sonderschulzuweisung kommt, dann muss der Schüler eigentlich in eine Sonderschule.
Aber man kann ihn integrieren.
Oder man kann ihn integrieren in der Regelschule und dann kommt man von der Gemeinde zusätzliches Geld über. Und aber ich glaube nicht, dass nicht die Schulen wollen, mehr Sonderschüler haben, damit sie mehr Mittel überkommen, sondern viele wollen sie auch eher nicht mehr müssen haben in der Klasse, eben weil die Verhaltensauffälligkeiten macht sicher das Führen von einer Klasse zum Teil schon eben sehr schwierig.
Gut. Entschuldigung, ich habe mich da wieder eingemischt. Es hat sicher noch weitere Fragen.
Ich habe eine Frage zu diesen PISA und anderen Studien. Sie haben ja eben erwähnt, dass die Leistungsschere bei Austritt von der Schule noch grösser ist als bei Eintritt. Das heisst, die Jahrgangsklassen, die Schüler, die differenzieren immer mehr auseinander. Gibt es denn da Überlegungen zu anderen Modellen wie Jahrgangsklassen, also wie zum Beispiel Leistungsklassen oder das Modell Grundstufe, wo jetzt noch eingeführt wird, aber dass man das vielleicht über 6 Jahre primar könnte machen oder analog wie in der Sekundarschule, dass es da ABC gibt, dass man vielleicht so etwas auch in der Primarschule könnte einführen, dass es nicht mehr Jahrgangsklassen, sondern Stärkenklassen gibt oder so, wie das so ein Modell denkt.
Also das Volksschulgesetz ermöglicht ja jahrgangsübergreifende Klassenbildung. Und wir stellen fest im Volksschulamt, dass die Zahl der Mehrjahrgangsklassen enorm zugenommen hat in den letzten Jahren. Das ist in der Freiheit der einzelnen Schule zu sagen, wir arbeiten mit altersdurchmischten Lerngruppen. Und ich kann aber nicht sagen, was das leistungsmässig wirklich ausmacht. Ich glaube, dass wir mit dieser Risikogruppe haben wir eher andere Massnahmen vor, und zwar, wie soll ich sagen, sehr bodenständige, nämlich, dass wir denen wollen, mehr Unterricht in Deutsch und in Mathematik zur Verfügung stellen. Ich glaube, dort ist eher das Thema Lernen, Lernen, Lernen. Mehr Lernzeit für die Basisfächer Erstsprache und Deutsch. Um das geht es. Oder eben auch noch Auffanggefäße am Ende der Schulzeit, weil manchmal das ja eben etwas mit dem familiären Hintergrund hat. Also eigentlich sehr eben basale Angebote.
Gut, hat es noch weitere Fragen? Anschlussfragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich an dieser Stelle danken der Regine Näppli, dass sie den Weg zurück auf Winterthur gefunden hat, wo sie ja geboren und die ersten paar Jahre verbracht hat. Bei uns zu Gast war im Stadttag zu Winterthur. Wir haben Ihnen noch ein kleines Dankeschön, um Ihnen die nächsten 2 Jahre als Bildungsdirektorin zu versüßen. Herzlichen Dank, Regine Näppli. Danke.